Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am Samstagabend. Wir hören bis 7 Uhr, wie eine blinde Frau aus Deutschland in Indien eine Blindenschule aufgebaut hat. Wir erfahren, dass der Karl May nicht nur Winnetou-Geschichte geschrieben hat, sondern noch christliche Gedichte. Und kurz vor 7 Uhr läutet die Glocke, das mal von Biel, der Sonntag, ein. Herzlich willkommen in der Sendung Zwischenhalt auf DRS 1 mit dem Adrian Köpfer im Mikrofon. Gestern vor 100 Jahren ist der Karl May gestorben. DRS 1 hat dem Bestsellerautor darum eine Themenwoche gewidmet. Der Karl May hat aber nicht nur Abenteuerbücher geschrieben, sondern auch christliche Gedichte. Experten attestieren ihm sogar missionarische Absichten. Der Karl May als Ritter vom Christentum, Judith Pfipfler, hat sich dazu Gedanken gemacht.
Beim Karl May ist eigentlich immer gerade klar, wer der Böse und wer der Gut ist. Der Gute ist meistens Christ und auch der, der gewinnt am Schluss. Besonders eindrücklich wird das in der Erzählung Christus und Mohammed. Die endet mit einem Showdown in Tunis. Eine arabisch-muslimische Familie wird von einem Panther bedroht. Der Held Kara Benemsi ruft Christus an und tötet das Tier. Daraufhin tun die Araber die Überlegenheit vom Christus anerkennen und sich sogenannt bekehren. Die Erzählung ist heute recht im Fokus von Kritik, weil sie christlich-triumphalistisch den Sieg vom Christentum über den Islam feiern. Vor 100 Jahren war die Geschichte noch in einem Marienkalender abgedruckt. Karl May als christlicher Autor, tatsächlich hat er auch religiöse Gedichte geschrieben.
Doch bleibt dem menschlichen Verstand die Gottesbotschaft unbekannt, weil er das, was er denkt und dichtet, nach außen, nicht nach innen richtet. Er fasst in seiner Prosa nicht des Himmels herrlichstes Gedicht.
Vor dieser christlichen Lyrik ist heute kaum noch jemand wirklich begeistert. Die Gedichte zeigen aber, wie überzeugt der Karl May von seinem Glauben war und wie ernst das genommen hat, das Christentum zu verbreiten. Das Bild, das der Karl May vom Islam zeigt, ist mehr wie politisch inkorrekt. Allein schon der Name, den er seinem muslimischen Hauptprotagonisten gibt, ist Parodie. Hadschi Halef Omar bin Hadschi Abul Abbas ibn Hadschi Dawud al-Qasara. Und am Schluss muss der Hadschi Halef Omar sich gleich zum Christentum bekehren. Nein, Respekt vor dem Islam hätte Karl May nicht gehabt. Und auch schlicht keine Ahnung. Er erzählt falsche Sachen über den Islam. Zum Beispiel, dass der Halbmond ein Symbol sei für die blutigen Krummsäbel. Oder auch, dass die Araber Fremden gegenüber aggressiv seien. Erst viel später hat der Karl Mays Gegenteil erfahren, nämlich wie grossartig die Gastfreundschaft von Muslimen ist. Am Ende von seinem Leben hat es dann wohl eine Wende gegeben. Da schreibt der Karl May plötzlich von Pazifismus und Völkerfrieden. So auch im Buch «Und Frieden auf Erden». Ein Buch, wo sogar grosse Kritiker von Karl May als humanistisches Manifest anerkennen. In einem völkerverbindenden Geist spricht auch das Gedicht.
Tragt euer Evangelium hinaus, doch ohne Kampf sei es der Welt beschieden. Und seht ihr irgendwo ein Gotteshaus, so stehe es für euch im Völkerfrieden. Gebt, was ihr bringt, doch bringt nur Liebe mit. Das andere alles sei daheim geblieben.
Völkerfrieden anstelle von Völkerschlachten. Was hat stärker gewirkt? Das verzerrte Bild, wo der Karl May von Muslim und Araber zeichnet hat, oder sein Appell für Liebe und Völkerfrieden? Das kann man wohl gar nicht entscheiden. Schließlich hat sich der Adolf Hitler genau gleich auf den Karl May stützen wie die erste Friedensnobelpreisträgerin, die Bertha von Suttner. Beide waren Karl May-Fans.
Cada día que pasa crece esta locura. El ungüento de tus labios es mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos. Y milito en la frontera de tus huesos. Oh, hoy es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. Escalar el cielo abierto de tu boca y orbitar en tus galaxias se me antoja. Oh, hoy es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida.
estrellita de la noche. Dime cómo, cuándo y dónde. Muéstrale que el horizonte se vistió de azul y se hizo cielo. Que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño.
Therese ist mit der Sendung «Zwischenhalt», das war 20 Minuten vor der 7. Sie hat eine Schule für Blinde in Tibet gegründet, eine eigene tibetische Blindenschrift entwickelt. Sie ist auf einem Esel durchs Land gezogen, am Fuß von Mount Everest auf 6'500 Meter Höhe gestanden und sie ist blind. Die Deutsche Sabrie Tenberken. Die selbstbewusste Frau ist aber auf viel Widerstand gestossen. Die tibetisch-buddhistische Gesellschaft hat grosse Vorurteile gegenüber Blinden gehabt. Der Beitrag von der DRS1-Redaktorin Katrin Uelci.
Sabrie Tenberken hatte einen Traum. Sie wollte in Lhasa, der Hauptstadt von Tibet, eine Blindenschule eröffnen. Um sich den Traum zu erfüllen, hat die selbstbewusste Frau, die damals als einzige Blinde an der Universität Bonn eingeschrieben war, Tibetologie und die tibetische Sprache studiert und später die erste tibetische Blindenschrift entwickelt. Gleichzeitig hat sie sich auch mit der Kultur und der Religion vom Land beschäftigt.
Zunächst einmal hat mich der Buddhismus sehr fasziniert, und zwar als Philosophie. Und was mich besonders fasziniert hat an dem Buddhismus, war diese Konzeptlosigkeit, kann man fast sagen, aber im guten Sinne. Also praktisch im guten Sinne, dass es heißt, macht euch keine Konzepte, löst euch von diesen Konzepten, seid praktisch offen für alles, was sich verändert und immer wieder neu verändert. Und das hat mich begeistert, weil ich glaube, das kommt meinem Temperament sehr nahe, weil ich ja auch eigentlich immer Veränderung möchte und auch immer will. Ich bin, glaube ich, kein sehr konservativer Mensch oder auch in keiner Weise sehr konservativ oder bewahrender Mensch. Also ich entwickle mich auch gerne weiter, ich bin auch gerne offen für neue Ideen. Und das kam mir sehr, sehr nahe.
Neben dieser Offenheit hat sie aber auch schon bald eine andere Seite kennengelernt. Sie ist auf Vorurteile gestossen, die die tibetisch-buddhistische Gesellschaft gegenüber blinden Menschen hatte.
Eine eher, für meine Begriffe, eher unmenschliche Seite. Gerade wie eben Menschen, die nicht perfekt sind, ausgestoßen oder ausgeschlossen werden. Aus diesem Karma-Gedanken heraus, also dass man zum Beispiel glaubt, dass blinde Menschen bestraft sind für etwas, was sie in einem vergangenen Leben getan haben, dass die Menschen glauben, dass blinde Menschen vielleicht einmal Mörder waren und manche glauben, dass sie besessen sind von Dämonen. Es gibt ja immer noch schamanistische Glaubensrichtungen, die sich dann mit dem Buddhismus vermischt haben. Und das hat mich aufgewühlt, es hat mich gestört, es hat mich auch wütend gemacht.
Sabrie Tenberken war wütend über die Vorurteile und die Ablehnung, die auch ihr entgegengebracht worden ist. Sie hat sich dadurch aber nicht behindern lassen. Sie ist mit Esel und Gepäck durch Tibet gereist und hat nach blinden Kindern gesucht. Sie hat den Eltern von ihrem Projekt erzählt, hat ihnen die tibetische Blindenschrift gezeigt und versprochen, dass ihre blinden Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Mit ein paar blinden und stark sehbehinderten Kindern eröffnet Sabrie Tenberken die Blindenschule in Lhasa. Sie stößt immer wieder auf Vorurteile, gehört, wie die Leute auf der Strasse über Blinde schimpfen, sie als Tölpel oder Bettler bezeichnen. Sie weiss, dass diese Vorurteile auch in der buddhistischen Religion verankert sind. Das ärgert sie. Sie zeigt ihre Wut aber nie den Kindern, weil sie ihrer Kultur und Religion nicht entfremden will. Die meisten Kinder stammen nämlich aus religiösen Familien und praktizieren den buddhistischen Glauben selber.
Aber ich habe trotzdem gemerkt, je selbstvertrauter diese Kinder wurden, desto kritischer haben sie auch genau diesen Karma-Gedanken empfunden. Also dass zum Beispiel Tenzin, ein Junge, der sehr, sehr gläubig ist, immer noch sehr gläubig ist, aber der irgendwann mal gesagt hat, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass ich bestraft wurde, weil dann sehe ich mir doch einfach mal mein Leben an. Fühle ich mich bestraft als blinder Mensch? Ich bin nicht bestraft. Ich bin doch ein unheimlich glücklicher Mensch. Und da gibt es doch ganz andere, die zum Beispiel immer traurig sind oder immer schlecht gelaunt sind. Die sind doch viel mehr bestraft. Und damit war natürlich sofort dieser Karma-Gedanke oder dieser Gedanke, man war vielleicht ein Mörder im vergangenen Leben, war sofort aufgehoben. Weil wie kann denn das sein? Wenn ich ein Mörder bin, wie kann ich dann so ein schönes, oder wenn ich ein Mörder gewesen bin, wie kann ich dann so ein tolles und interessantes Leben haben?
Kinder haben ihre Religion kritischer anzuschauen, ohne sich aber von ihren abzuwenden. Sie integrieren sie in ihr neues Leben und interpretieren sie mit ihrem neuen Selbstbewusstsein um.
Ich denke, dass viele unserer Kinder das Blindsein als Herausforderung für ein nächstes Leben ansehen. Also als ein Challenge sozusagen. Also dass sie sehen, ja, ich habe natürlich viele Herausforderungen in meinem Leben als blinder Mensch. Zunächst einmal gibt es soziale Diskriminierung. Ich werde nicht genauso anerkannt wie andere Menschen. Ich habe vielleicht Schwierigkeiten mit den Kindern zu spielen. Aber irgendwann überwinde ich auch das Blindsein und dann geht es mir eben ganz besonders gut. Und ich glaube, dass sie jetzt diese Blindheit auch als Geschenk oder sogar vielleicht als Chance wahrnehmen.
Weil in Tibet können viele Kinder gar nicht in die Schule gehen oder verlassen sie schon nach nur ein paar Jahren. Kinder in der Schule von der Sabriye Tenberken schätzen ihre Bildung und wissen, dass sie privilegiert sind.
Ein kleiner 9-jähriger Junge, Kyumi, der saß im Hof, im Innenhof unserer Schule und der strahlte über das ganze Gesicht. Und Paul kam in den Hof rein und sagte, hey Kyumi, what's up? Also was ist los? Und er sagte, ich bin so glücklich. Und dann sagte Paul, warum bist du so glücklich? Und dann sagte der kleine Junge, also ist er ganz ernst geworden und sagte dann, ich bin so glücklich, weil ich blind bin. Und dieser Junge, der weiß ganz genau, er ist der Einzige in seiner Familie, der lesen und schreiben kann. Und das trotz der Tatsache, oder wir sagen eigentlich immer aufgrund der Tatsache, weil er blind ist.
Kinder sind glücklich und tragen ihr Glück als Botschafter zurück in die Dörfer. Sie sind häufig die Einzigen, die lesen können, zwei Fremdsprachen reden oder können mit dem Computer umgehen. Man schätzt sie, auch wie sie dank ihrem Wissen können mithelfen, die ganze Familie zu ernähren. Mit dem verändern sie die Gesellschaft.
Ich merke, dass die Menschen anders mit blinden Menschen umgehen, dass sie auch eine andere Einstellung Blinden gegenüber haben. Ich merke das allein schon, wenn die Kinder durch die Stadt laufen mit ihren Stöcken. Es gibt immer mal wieder Nomaden oder irgendwelche Gläubigen, die dann aus dem Land in die Stadt kommen, vielleicht auch noch nie in Lhasa waren, dann die blinden Kinder sehen und erstmal schimpfen und sagen, was wollen die hier? Und das sind ja alles Bettler oder Straßenkinder. Es gibt so ein wunderbares Schimpfwort in Tibetisch, das heißt Schargo. Da hört man schon, dass das was ganz Schlimmes ist. Und das heißt tatsächlich blinder Tölpel oder blinder Idiot. Und es kommt mittlerweile immer öfter vor, dass Menschen aus Lhasa wirklich ganz klar sich dazwischen stellen und sagen, also halt mal, das sind Kinder aus der Blindenschule und die sind sehr, sehr viel gebildeter als viele andere Kinder, die in normale Schulen gehen.
Sabriye Tenberken ist überrascht, wie schnell sich die tibetische Gesellschaft verändert hat. Ob die buddhistische Tradition diese Offenheit gefördert hat, das kann die Blindenschulleiterin nicht sagen. Vielleicht sei auch die stetige Veränderung dafür verantwortlich. Weil sich das Bergvolk in den letzten Jahrhunderten immer wieder an ganz viele neue Gegebenheiten hat müssen anpassen. Aber die Hauptsache ist, sagt Sabriye Tenberken, es verändert sich etwas.
Ein Beitrag von Katrin Uelci über Sabriye Tenberken, die in Tibet eine Blindenschule gegründet hat. Morgen um 8:30 könnt ihr auf DRS2 in der Sendung Perspektive hören, wie Sabriye Tenberken mit 7 Kindern aus ihrer Schule auf einen Himalaya-Trekking gegangen ist, bis auf 6'400 Meter über Meer. DRS1, es ist 10 Minuten vor der 7. Ihr hört DRS1 mit der Sendung «Zwischenhalte». Es ist kurz vor der 7. Es ist die zweitgrösste Stadt vom Kanton Bern. Und es ist die einzige Stadt in der Schweiz, die eine Verpflichtung hat, alle amtlichen Dokumente auf Deutsch und auf Französisch zu verfassen. Die Stadt heisst Biel und hat über 50'000 Einwohnerinnen und Einwohner und ungefähr die Hälfte hat Muttersprache Deutsch und etwa ein Viertel redet Französisch. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat das Städtchen am Jura-Südfuss ein zünftiges Wachstum erlebt. Man muss sich das mal vorstellen. Innerhalb 50 Jahren hat sich die Bevölkerung mehr als verfünffacht und die überbaute Fläche in der gleichen Zeit gar verzehnfacht. Das zweisprachige Biel-Bienne ist peu à peu zu einem bedeutenden Industrie-, Handels-, Verkehrs- und Bildungszentrum geworden. Und genau in dieser Zeit, 1875, ist die christkatholische Kirchgemeinde gegründet worden. Während das äussere Erscheinungsbild der christkatholischen Kirche praktisch unverändert geblieben ist, hat es akustisch eine entscheidende Neuerung gegeben. 1972 ist ein vierteiliges Glockengeläut aufgezogen worden. Und die Namen von diesen Glocken widerspiegeln so ein bisschen die Zweisprachigkeit der Kirchgemeinde Biel-Bienne. Auf diesen Glocken steht nämlich auf der einen «Joie», auf der anderen «Freiheit», auf der dritten «Gloire» und auf der vierten «Frieden». Wir hören jetzt die vier Glocken von der christkatholischen Epiphaniekirche aus Biel-Bienne in unserer traditionellen Rubrik «Glocken der Heimat». Ihr hört DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.